Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute sprechen wir über ein Thema, das auch für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft von zentraler Bedeutung ist, den Brandschutz. Die Brandkatastrophe von Grand Montana unlängst unterstreicht ja nochmal auf sehr traurige Art die Wichtigkeit von vorbeugendem Brandschutz und der Einhaltung von Normen. Wo liegen die reellen Risiken in diesem Zusammenhang? Wie lassen sich diese Gefahren effizient minimieren? Wie gestaltet man Schutzmaßnahmen auch wirksam? Und welche innovativen Technologien entlasten denn die Branche zuverlässig? Zur Beantwortung dieser Fragen treffe ich heute zwei hochkarätige Gäste. Hier bei uns im Haufe Podcast Studio begrüße ich Mareike Kipp, Leiterin der Business Unit Personal Fire Safety bei Hackathon Brandschutz.
Jetzt gibt's den Typ-C-Melder. Das ist ein Ferninspektionsmelder, FI-Melder abgekürzt, nennen wir ihn immer. Und der hat tatsächlich durch neue Sensorik und neue Technologie die Möglichkeit, sich selbst zu überprüfen.
Am anderen Limo-Mikrofon hier in Freiburg steht Dr. Sebastian Festag, Risikoforscher bei Hackathon und unter anderem Präsident der Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft.
Im Sicherheitsumfeld ist es eigentlich eine Königsdisziplin, weil es da ja nicht nur darum geht, diese Kompatibilität zu gewährleisten und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, sondern zusätzlich und das eigentliche Hauptziel ja eben halt auch Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Also darum geht es eigentlich in Normen und Richtlinien.
Hackathon ist ein deutscher Spezialist für anlagentechnischen Brandschutz mit Sitz in Sulzburg. Als Teil der Schweizer Securitas-Gruppe liegt die Kernkompetenz in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Lösungen, die Menschen im Brandfall warnen und schützen. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Und unsere App finden Sie übrigens überall, wo es Apps gibt, kostenfrei zum Download. Für weitere interessante Infos lohnt sich immer auch ein Blick in die Limo-Shownotes.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Hackathon, Ihrem Lösungsanbieter für den anlagentechnischen Brandschutz.
Herzlich willkommen, liebe Mareike.
Hallo Jörg, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, selbstverfreulich. Und schön, dass ihr persönlich da seid. Mit Sulzburg als Arbeitsort ist ja nicht so weit von Freiburg, ja. Herzlich willkommen auch, lieber Sebastian.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, wir sind noch früh. Wir sind heute früh aufgestanden. Das ist gut, dass du das erwähnst. Mareike, wie sieht's denn bei dir so aus? Gab's heute schon außergewöhnliche Risiken zu verzeichnen?
Also ich sag mal, außergewöhnliche Risiken Gott sei Dank noch nicht. Eher so die Alltagsrisiken, die wahrscheinlich jeder kennt, wenn man morgens ins Auto steigt und sich in den Straßenverkehr begibt. Das ist vielleicht was so jedem begegnet. Ansonsten, obwohl es schon früh morgen ist, hatte ich heute Morgen schon die Chance, mich mit meinem Entwicklungsteam auszutauschen zu unserem neuen Produkt, dem Ferninspektionsrauchwarnmelder, der als Lebensbeschützer auch irgendwie dafür zuständig ist, Risiken zu minimieren. Mhm. Also so gesehen, in unserem Berufsalltag haben wir eigentlich jeden Tag mit diesem Thema zu tun.
Ja, klar, sowohl in eurer eigenen Arbeit wie auch in den Gebäuden, in denen ihr euch bewegt. Wie sieht's bei dir aus, Sebastian? Risiken zu verzeichnen schon heute?
Naja, also außergewöhnliche waren bisher zum Glück nicht dabei, aber es waren eine ganze Reihe von potenziellen Quellen da, muss ich schon sagen. Also es fängt ja eigentlich schon damit an, wenn man morgens aufsteht, wie viele potenziellen Gefahren da auf uns warten. Wenn man ans Frühstück denkt, nicht? Also ich habe heute Morgen einen Toaster verwendet und dass so ein Toaster funktioniert und dass da nichts passiert, nicht? Das kommt auch nicht von ungefähr. Man muss sehen, dass solche Produkte letzten Endes dann auch konform sind, damit keine Gefahren von ihnen ausgehen.
Ja, das stimmt. Ja.
Im Straßenverkehr, nicht? Also wir sind ja hier rübergefahren und dann begegnen uns auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Gefahren dabei.
Ja, ist aber nichts passiert. Ja, ein Glück. Ich meine, aber finde ich sehr interessant, dass du darauf hinweist, dass Bett, Bad und Toaster schon Gefahrenquellen sind. Also sehr interessant, ja. Sag mal, Mareike, jetzt mal zum Fachlichen nochmal zu kommen hier und auf die Branche einzuschwenken. Wo liegen denn die Hauptschmerzpunkte bei Messdienstleistern und Wohnungsunternehmen in Bezug auf Brandschutz?
Was ja jeder kennt, ist von den Messdienstleistern, wo jeder sofort dran denkt, ist, dass der Messdienstleister in die Wohnung kommt und beispielsweise den Wasserzähler ausliest oder den Wärmezähler ausliest. Und im Zuge dessen ist tatsächlich auch so, dass die Messdienstleister kommen, um den Rauchwarnmelder auszulesen. Also das wissen die wenigsten. Auch die Messdienstleister sind dafür zuständig, zu überprüfen, funktioniert der Rauchwarnmelder überhaupt noch, indem sie auf eine Testtaste beispielsweise drücken. Und da muss man sich vorstellen, ich glaube, das kennt ja jeder. Also der Messdienstleister muss als erstes mal einen Termin ausmachen, muss schauen, dass überhaupt jemand da ist. Dann setzt er sich ins Auto, fährt dahin. Dann passiert es sogar hin und wieder, dass dann doch der Mieter nicht da ist. Dann muss der Messdienstleister wieder zurückfahren, einen neuen Termin machen. So ist das ein relativ hoher manueller Aufwand, sage ich mal, An- und Abfahrt. Aber auch die Tatsache, dass die dann in die Wohnung rein müssen, alles überprüfen müssen, das dauert einfach seine Zeit. Da sind 20 Minuten, 30 Minuten mal schnell rum pro Wohnung. Und wenn man sich überlegt, wie viele Wohnungen eigentlich solche Messdienstleister betreuen, kann man sich vorstellen, was das eigentlich im täglichen Arbeitsleben für die bedeutet.
Ich meine, das war ja auch deren Geschäftsmodell.
Absolut. Nichtsdestotrotz denke ich, ist jetzt einfach die Chance mit den neuen Möglichkeiten, die wir haben, da einiges besser zu machen und zu optimieren.
Sebastian, du befasst dich mit der Wirksamkeitskontrolle von Schutzmaßnahmen. Hört sich ja schon mal wie so ein Kontrollzentrum an. Wie lässt sich denn die Wirksamkeit von Brandschutzlösungen in der Praxis überhaupt bewerten?
Dazu muss ich schon ein bisschen ausholen. Also im Wesentlichen lassen sich da zwei Entwicklungslinien eigentlich skizzieren. Die erste ist die, also woher haben wir eigentlich unser Wissen über das Entstehen von Bränden, aber eben halt auch allgemein Gefahren und was kann man dagegen tun? Nicht? Und die erste Entwicklungslinie ist eigentlich die, so trivial es klingt, das Ziehen von Lehren aus Ereignissen. Nicht? Und das ist etwas, das ist historisch, das ist vielleicht auch schon immer da gewesen, dass wenn Ereignisse stattfinden, dass man sie analysiert und versteht, was ist eigentlich da passiert und wie lassen sich solche Ereignisse vermeiden. Wenn ich drüber nachdenke, was gibt's da so für Ereignisse, dann würde mir da einfallen, der große Brand in London in der Innenstadt 1666, wo es über einen Bäckereibrand quasi zu einem Großbrand gekommen ist. Und aus solchen Ereignissen lassen sich dann Lehren ziehen. So, jetzt war ich ja natürlich nicht dabei, ist alles überliefertes Wissen, aber wir wissen, dass ein Großteil der Vorschriften, die wir heute haben und auch Erkenntnisse, die wir haben, die Strukturen in der Versicherungswirtschaft in Bezug auf die Vermeidung von Feuerschäden auf Basis solcher Ereignisse entstanden sind. Nicht? Also auch die Art, wie heute Gebäude gebaut werden, das liegt im Grunde genommen auf den Schultern stattgefundener Ereignisse. Dass hierzulande großteils mit Beton gebaut wird, anstatt mit Holz, ist unter anderem einem solchen Ereignis geschuldet. Nicht? Aber also das lässt sich jetzt eigentlich so entwicklungstechnisch über ganz viele Ereignisse aufeinander aufperlen. Nicht? Also dann fällt mir der Grenfell Tower Brand in London ein, 2017, mit Fassadenbränden, wo es also zu unglaublichen Brandentwicklungen gekommen ist, aus denen dann Lehren gezogen werden. Die Europäische Kommission hat dann angefangen, eben halt auch Initiativen zu starten, dass solche Ereignisse zukünftig weitestgehend so weit wie möglich vermieden werden. Nicht? Und das, da reihen sich ganz aktuelle Ereignisse dran an. Nicht? Also wenn wir an die Silvesternacht denken, ein tragisches Ereignis. Und daraus werden ganz sicher auch Schlüsse gezogen werden, wie die Vorschriften der Zukunft aussehen müssen. Traurig ist eigentlich in dieser Entwicklungslinie, dass immer erst was passieren muss, damit weitergehende Maßnahmen ergriffen werden. Solange nichts passiert, verschwindet der Brandschutz eigentlich eher so aus der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit raus. Man stellt ihn durchaus auch mal in Frage. Mensch, warum machen wir das Ganze? Ja, eben halt genau wegen solchen Ereignissen. Das ist so die Entwicklungslinie 1, also wir ziehen Lehren aus Ereignissen. Die zweite Entwicklungslinie, um mal ins Allgemeine zu sprechen, reiht sich damit ein. Also sie ergänzt sie, und das sind probabilistische Methoden. Jetzt will ich nicht zu fachlich werden. Oho. Aber man hat eigentlich angefangen so mit der in der Anwendung von mathematischen Methoden in der Kerntechnik schwerwiegende Ereignisse vermeiden zu wollen. Selbstverständlich so. Und dann kann man da jetzt nicht drauf warten, dass Ereignisse stattfinden, um dann die Lehren draus zu ziehen. Also hat man angefangen, mathematische Modelle zu entwickeln, die sogenannte stochastisches Versagen modellieren. Das heißt also Zufallsvariablen beschreiben, das Eintreten von Ereigniskonstellationen. Und solche probabilistischen Methoden gibt es auch im Brandschutz. Man nennt sie die Ingenieurmethoden des Brandschutzes. Das heißt also, die Umsetzung von Brandschutzlösungen ins Grobe gesprochen entsteht über Ereignislehren, das Entwickeln von Vorschriften, Weiterentwickeln von Vorschriften auf der einen Seite und auf der anderen Seite, überall da, wo es eben halt nicht standardmäßig möglich ist, Regelungen zu finden, weil Einzelfallkonstellationen von Bedeutung sind, greifen zunehmend probabilistische Methoden, also die Ingenieurmethoden des Brandschutzes. Und diese beiden Entwicklungslinien, die sind ohnehin da. Und jetzt komme ich quasi nochmal mit einem zusätzlichen Thema, nämlich wo ich mich mit der Frage beschäftige, wie wirksam sind denn genau, die Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen?
Das war ja die Frage. Also eigentlich kann man ja, wenn irgendwas wirksam ist, bricht's ja nicht aus. Da habt ihr gar nichts zu forschen, oder?
Ja, das bestenfalls. Das ist wie in der Medizin, nicht? Also wenn es keine Krankheiten gibt, dann stellt man in Frage, warum brauche ich das Ganze? Aber es gibt ja so wenig Ereignisse dann, weil die Maßnahmen so wirksam gewesen sind. Aber der Punkt, den ich eigentlich in meinen wissenschaftlichen Arbeiten setze, ist der unter methodischen Gesichtspunkten, dass wir einen analytischen Teil haben, also die Analyse von Risiken. Wir bewerten sie und wir ergreifen Gegenmaßnahmen, gestalten. Und jetzt komme ich quasi mit einem Element rein, was unter methodischen Gesichtspunkten eigentlich sowieso schon existiert. Das Hinterfragen der Wirksamkeit. Was hat's denn jetzt tatsächlich gebracht, dass wir diese Maßnahme ergriffen haben? Methodisch ist das schon lange vorgesehen im Rahmen von Gefährdungsbeurteilung, Risikobeurteilung. Aber ich sehe eben halt den Bedarf, dass wir diesen Prozessschritt mehr Aufmerksamkeit schenken. Das Hinterfragen, hat es was gebracht, was ich gemacht habe? Und das ist eine hochgradig spannende Fragestellung, die man im Brandschutz einsetzen kann, im Arbeitsschutz, Umweltschutz und so weiter. Also im Grunde genommen auf alle möglichen Fragestellungen und Gegenstände auch ableiten kann. Also immer dann, wenn ich ins Handeln komme, hinterfragen, was hat denn meine Handlung eigentlich gebracht? Vielleicht, um an der Stelle noch einen Punkt zu setzen, ist, dass wenn wir jetzt mit technischen Maßnahmen arbeiten, mit technischen Schutzmaßnahmen, dass sie grundsätzlich wirksam sind, das unterstellen wir auf Basis von Normenkonformität etc. Nicht? Das heißt, mit Einführung in Verkehr bringen einer technischen Schutzmaßnahme setzen wir voraus, dass diese Maßnahme auch funktioniert. Und jetzt kommt aber das Zusammenspiel dieser Schutzmaßnahme in ihrer Lebenswirklichkeit, in ihrem Einsatzumfeld. Und da ist das ja nochmal eine zusätzliche Frage, und eine spannende Frage zu sagen, okay, was hat's jetzt tatsächlich gebracht? Und da führen wir eine ganze Reihe von Untersuchungen durch über viele Jahre schon, um eben halt solche Wirksamkeitskontrollen durchzuführen, um Schutzmaßnahmen zu verbessern und auch Angriffspotenziale noch zu finden, wie wir sie noch besser gestalten können.
Ja, heiße Sache, wie das Ganze hier aufgeblättert wurde, also von den Ingenieurmethoden. Ich bin immer noch bei dem Thema oder bei dem Gedanken. Also ihr müsst eigentlich erforschen, das, was nicht eintritt.
Genau.
Im besten Falle. Und das ist ja sehr schwierig dann hinzukriegen. Ich würde mal Mareike gerne noch fragen, also so zu der Praxis jetzt. Also ihr habt ja Produkte, die verhindern, dass Brände eintreten. Ihr habt bislang auf den Typ A-Melder gesetzt. Da gibt es jetzt ein neues Produkt, Connect Remote. Damit setzt er auf den Typ C-Melder. Was ist da der Unterschied und welche Vorteile bringt diese Technologie? Und nochmal auf die Painpoints zu sprechen zu kommen, welche davon lindern die?
Genau. Also der Typ A-Melder, wir nennen den auch Standalone-Melder. Das ist so der klassische Melder, den eigentlich jeder und auch du hoffentlich an der Decke haben sollte.
Ja, habe ich.
In jedem wichtigen Raum.
Also Funk
Raum.
Ist er nicht, aber...
Genau. Also dass er einfach auslöst, wenn es in diesem Raum zu einem Brand kommt, dass er frühzeitig dann den Rauch erkennt und auch warnt. Dieser Melder funktioniert so, dass der einmal im Jahr manuell überprüft werden muss. Das heißt, du steigst einfach auf die Leiter, drückst einmal auf den Knopf, schaust, ob die Funktion noch gegeben ist, dass er sich noch meldet und rührt. Du musst auch manuell schauen, ob er irgendwie abgeklebt ist, weil du vielleicht irgendwie mal die Decke gestrichen hast oder so, beziehungsweise ob wirklich die Abstände auch eingehalten wurden. Wenn du beispielsweise jetzt einen neuen Schrank irgendwo gekauft hast, aufgebaut hast, ist ganz wichtig, dass der einfach nicht zu nah an diesem Rauchwarnmelder dran steht, weil dann wäre die Funktion nicht mehr gegeben. Und bei den ursprünglichen Meldern ist das so, dass das wirklich entweder du selbst gemacht hast, dein Vermieter oder halt der Messdienstleister ins Haus gekommen ist und das überprüft hat. Jetzt gibt's den Typ C-Melder. Das ist ein Ferninspektionsmelder, FI-Melder abgekürzt nennen wir ihn immer. Und der hat tatsächlich durch neue Sensorik und neue Technologie die Möglichkeit, sich selbst zu überprüfen. Was heißt das? Der schaut wirklich in regelmäßigen Abständen um sich rum und guckt, ist da irgendwas hingeräumt worden? Ist die Lampe zu nah dran? Ist der Schrank zu nah dran? Bin ich abgeklebt worden etc.? Und sollte das der Fall sein, dann meldet der sofort an den Messdienstleister eine Information und sagt, hier ist was nicht richtig, ich bin nicht mehr funktionsfähig.
Okay.
Ja, und das passiert in regelmäßigen Abständen, auch so wie es normativ gefordert ist. Und der ganz große Vorteil ist, was ich eben gesagt habe mit den Messdienstleistern, der Painpoint ist, die müssen da hinfahren. Die müssen normalerweise in die Wohnung, die müssen Termin machen, einmal im Jahr vorbeikommen, sicherstellen, dass wirklich jemand das überprüft hat. Und jetzt sitzen die wirklich zu Hause, sage ich mal, bei sich im Büro und kriegen über Funktechnologie diese Informationen einfach übertragen und sehen vom Schreibtisch aus, hat der Melder ein Problem, ja oder nein. Und nur in diesem Fall müssen sie dann tatsächlich noch in die Wohnung fahren. Also eine absolute Ersparnis an Zeit, an Aufwand, an Kosten etc. Und okay. wo kommt das Ganze her? Also ursprünglich aus dem Energieeffizienzgesetz, das vor allen Dingen sich auf Messdienstleistungen wie Wärme- oder Wasserzähler bezogen hat, dass die zukünftig digital ausgerüstet sein müssen. Der Rauchwarnmelder war bisher oder ist bisher davon nicht betroffen. Nichtsdestotrotz würde das für die Wohnungswirtschaft bedeuten, dass sie immer noch in die Wohnung rein müssen und jetzt tatsächlich nur noch für diesen Rauchwarnmelder.
Mhm.
Ja, das heißt, immer noch dieser große Aufwand und das nur noch für ein Produkt und nicht mehr für drei oder vier Produkte.
Okay.
Und dementsprechend hat die Branche zusammen mit uns sich überlegt, dass wir da jetzt einfach ein neues Produkt auf den Markt bringen, diesen Ferninspektionsmelder, der diesen Pain einfach mindert am Ende des Tages für die Wohnungswirtschaft.
Ich hatte ja vorhin ein bisschen ketzerisch gesagt, es war ja auch deren Geschäftsmodell. Ja. Aber es ist natürlich so, dass auch weniger Leute zur Verfügung stehen, ja, Fachkräftemangel aller Orten und so weiter. Da schlägt das sicherlich in die richtige Kerbe, wenn ich das mal so sagen darf. Sebastian, ich würde nochmal, du hast vorhin von Normenkonformität gesprochen. Das fand ich ein interessantes Wort. Wie können eigentlich Normen und Richtlinien dazu beitragen, Risiken wirklich zu minimieren? Kann man Normen, also ich meine, das, was verboten ist, das macht uns gerade richtig scharf, meinte Wolf Biermann. Ja. Also, Normen kann man unterlaufen. Wie kriegt man die Leute normenkonform?
Naja, schwierige Fragestellung. Also zum einen muss man natürlich sagen, dass der Bereich, der sich mit Sicherheitsfragen beschäftigt, in vielen Bereichen geregelt ist. Nicht? Also es sind Sicherheitsanforderungen, die gestellt werden, wie ich eben schon ausgeführt habe, um Menschen vor Gefahren zu schützen und um passierte Ereignisse zukünftig nicht wieder erneut passieren zu lassen. Nicht?
Mhm.
Damit geht das Ganze schon mal los. Normen und Richtlinien untermauern unsere gesetzlichen Anforderungen, die vorhanden sind, regeln technische Details. Und Normen sind etwas sehr Sinnvolles, auch wenn sie gerne mal als sperrig bürokratisch wahrgenommen werden. Also Normen erfüllen im Grunde genommen mehrere Zwecke. Also es geht schon mal damit los, dass eine gewisse Mindestqualität sichergestellt ist in Bezug auf Produkte, in Bezug auf die Umsetzung sind das in der Regel 1:1 Umsetzungen oder Mindestanforderungen. Nicht? Und also es muss eine gewisse Qualität sichergestellt sein, damit diese Anforderungen eben halt auch erfüllt sind. Das ist so das eine. Das Maß an Sicherheit, was letzten Endes damit gewährleistet werden soll, also Qualität, Sicherheit. Hinzu kommt aber etwas ganz Praktisches, nämlich die Kompatibilität. Dann stellen wir uns mal vor, ein Stecker würde nicht zur Steckdose passen oder jeder würde es anders machen. Nicht? Also das wäre also sehr aufwendig, nicht? Und damit ist gewährleistet, dass bestimmte Produkte auch zueinander passen, also technische Geräte. Nicht? Und das sind jetzt also nicht nur Rauchwarnmelder, also die ebenfalls auch solche Anforderungen erfüllen, aber das sind auch ganz profane Dinge. Nicht? Also das ist eine Lampe, es ist eine Steckdose, es ist ein Rohr für eine Heizung und sonstiges. Die unterliegen alle technischen Anforderungen, technischen Bedingungen, damit sie zueinander passen, da wo sie zueinander passen sollen. Also Kompatibilität ist das Schlagwort, nicht? Und letzten Endes wird darüber dann aber auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit vorausgesetzt. Nämlich, wenn wir davon ausgehen, dass die Dinge miteinander passen, können wir eben halt auch einen freien Warenverkehr gewährleisten. Und das ist auch mit ein Gedanke europäischer Normung, dass wir, sofern diese Anforderungen erfüllt sind, eben halt auch einen freien Warenverkehr innerhalb des Wirtschaftsraumes haben. Ja, und also das sind erstmal so die Grundvoraussetzungen, warum wir überhaupt Normen und Richtlinien haben. Und im Sicherheitsumfeld ist es eigentlich eine Königsdisziplin, weil es da ja nicht nur darum geht, diese Kompatibilität zu gewährleisten und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, sondern zusätzlich und das eigentliche Hauptziel ja eben halt auch Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Mhm. Also darum geht es eigentlich in Normen und Richtlinien. Und die werden in Normenausschüssen erarbeitet, die in der Regel paritätisch besetzt sind oder eben halt auch sehr durchmischt besetzt sind, wo die unterschiedlichen interessierten Kreise zusammenkommen, wo dann letzten Endes solche Standards auch gemeinsam diskutiert und ausgearbeitet werden. So, und die werden dann quasi in den Markt gesetzt und gelten als Anforderung.
Mareike, ein Wort, was mir noch hängen geblieben ist von Sebastian, ist die Kompatibilität. Es gibt ja überall in der Technik und auch insbesondere in der ganzen Softwarelandschaft eben die Frage der Schnittstellen. Wie ist denn das so bei euch geregelt? Ich habe von einem offenen Standard wie dem Open Metering System, OMS, gehört. Was für eine Rolle spielt das für die Zukunftssicherheit von Brandschutzlösungen? Und Schnittstellen funktionieren ja nur, wenn alle mitmachen. Tun die das?
Absolut, ja, genau. Also es ist so, dass sowohl die Rauchwarnmelder als auch die Software- und Gateway-Lösungen von den Messdienstleistern über diesen Funkstandard miteinander kommunizieren. Die sind auch kompatibel und können ganz einfach Daten austauschen. Und tatsächlich ist es so, dass die Branche ein Stück weit sich, sage ich mal, auf diesen Standard geeinigt hat. Das ist der gängigste, geläufigste, der eigentlich so, sage ich mal, neutral branchenübergreifend funktioniert. Und da können wirklich alle Systeme miteinander wunderbar kommunizieren. Und das funktioniert wunderbar.
Da schießt auch keiner quer, steigt keiner aus und sagt, ich mache meinen eigenen Standard.
Also es gibt für einige Unternehmen eigene Funkstandards, die sie etabliert haben, aber die laufen meistens parallel. Ich sag mal, diesen OMS-Standard, den haben eigentlich die gängigsten Messdienstleister bei sich im Gebrauch. Vor allen Dingen auch die führenden Messdienstleister. Und das ist das, was so generell in der Branche genutzt wird, ja.
Sebastian, ganz praktisch, also wie können Technologien eingesetzt werden, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern? Und zwar könntest du unterscheiden, was muss man denn haben und was ist nice to have, wie man auf gut Neudeutsch sagt.
Das kommt immer auf den jeweiligen Fall an. Also woher die Anforderung kommt, eben mal Brände erkennen zu wollen. Also im Grunde genommen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder muss ich die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, dann werden bestimmte Schutzmaßnahmen erforderlich. Es kann sein, dass es das Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung ist, wie bestimmte Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Oder jemand ergreift freiwillig solche Schutzmaßnahmen. Also diese grundsätzlichen Wege gibt's erstmal. Dieser Teil der Antwort bezieht sich auf die Frage, was muss und was kann, nicht? Ja. Im Grunde genommen, wenn wir jetzt bei den Technologien anschauen, nicht? Und in Bezug auf Brände sehen wir das natürlich. Der erste Schritt ist, dass man Brände frühzeitig, schnell und zuverlässig erkennen kann. Und dafür gibt es eben halt spezielle Technologien, die darauf ausgerichtet sind, genau das zu erfüllen. So Brandmelder machen das. Wenn dieser Brandmelder eingesetzt wird, kann der eine ganze Bandbreite von Bränden erkennen. Mhm. Und der kann sie schnell, frühzeitig und zuverlässig erkennen. Was heißt das jetzt eigentlich, nicht? Also wenn wir in Bezug auf die Detektion schauen, ist das ja einer der ersten Schritte, die passiert, sofern ein Brand ausbricht. Noch besser ist natürlich die Vermeidung, dass überhaupt ein Brand eintreten kann. Ja. Tritt der Brand aber ein, dann muss er also eben halt unter diesen Anforderungen quasi im Brandmelder diesen Brand detektieren. Was heißt denn jetzt eigentlich zuverlässig, einen echten Brand zu erkennen, ohne dabei anfällig zu sein für sogenannte Täuschungsgrößen? Denn viele Brandkenngrößen, die freigesetzt werden bei einem Brand, werden auch durch andere Phänomene freigesetzt. Und dann ist es die Kunst eigentlich, jetzt hier über die Sensoren den Algorithmus so zu trainieren, in ein Zusammenspiel zu bringen, dass hier ein optimales Verhältnis entsteht. Echte Brände erkennen und sogenannte Falschalarme zu vermeiden. Okay. So, damit geht das Ganze los. Das ist der technische Teil, wo wir in die Branderkennung gehen. Der ist der erste Schritt, sofern ein Brand eintritt. Dann geht's in die Alarmierung, was ich auch natürlich technisch umsetzen kann. Da haben wir umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, mit welchen Warntönen wir am wirksamsten dann auch Menschen erreichen können. Nicht, das geht über Sprachalarmierung etc. Nicht, also unterschiedlichste Wege hin direkt unter Umständen bis zur Alarmübertragung zur Feuerwehr. Und so kann eigentlich bei einem Eintreten eines Brandes binnen von Sekunden und wenigen Minuten der Brand erkannt und sofort die Feuerwehr gerufen werden. Mhm. Oder alternativ durchaus auch Löschanlagen angesteuert werden, die dann die Brandbekämpfung direkt auch partiell vornimmt.
Und ihr müsst, da will ich nochmal nachhaken, du hast vorhin das Wort Täuschungsgröße verwendet. Das finde ich jetzt spannend. Ihr müsst ausschließen, eben Fehlalarme ausschließen, die könnten ja aufgrund von Täuschungen stattfinden. Wie kannst du da mal ein Beispiel geben? Wie funktioniert sowas?
Also terminologisch wären das dann Falschalarme, nicht? Also ein Fehlalarm, ein technischer Defekt ist relativ selten. Was wir eher häufiger haben, ist, dass es dann zu sogenannten Täuschungsalarmen als eine Untergruppe von Falschalarmen kommt. Und das sind ganz klassische Fälle. Das ist also jetzt auch gar nichts, keine Raketenwissenschaft, sondern dass solche Ereignisse treten schon mal ein, wenn bei Bauarbeiten die Melder nicht abgedeckt werden, nicht so, und dann tritt Staub in den Melder ein und dann können solche Alarme ausgelöst werden, die man eigentlich gar nicht beabsichtigt hat. Mhm. Sowas kann eintreten und Qualitätsprodukte unterliegen dann eben halt den Standards und vermeiden solche Auslösungen so weit wie möglich. Mhm. So, und das ist eben halt eine wahre Kunst, hier eine Balance zu finden zwischen einer sensiblen, frühen, schnellen Branderkennung einerseits, wo tatsächlich Brände eben halt auch erkannt werden, und auf der anderen Seite aber auch eben halt die Unterdrückung von sogenannten Falschalarmen. Mhm. Das ist eine wahre Kunst.
Mareike, um das Ganze auch nutzen zu können und sinnvoll einzusetzen, braucht man ja wahrscheinlich Schulung. Was bietet da Hackathon für die Wohnungswirtschaft? Habt ihr da eine Akademie gegründet oder wie sieht das aus?
Ja, genau. Also wir haben ein Schulungszentrum, das darauf auch abzielt, die Leute darin zu schulen, die Produkte richtig anzuwenden, auch drumherum solche Themen behandelt, wie Sebastian sie gerade angesprochen hat, zu verstehen, was sind denn die Gefahren. Konkret jetzt auch gerade in Bezug auf Ferninspektion, wovon ich ja eben erzählt habe, haben wir jetzt im Februar und März einige digitale Online-Events geplant, wo wir auch einen Fachanwalt aus der Wohnungswirtschaft dabei haben als Gastredner, der informiert über die relevanten Aspekte im Bereich Ferninspektion. Wir aber auch einfach zeigen, was gibt's für Produkte in der Ferninspektion, was gibt's für digitale Tools, was gibt's für Dienstleistungen drumherum, damit man wirklich auch sieht für seine Lösung, die man braucht, was gibt's da eigentlich für Möglichkeiten, was kann man da einsetzen. Und darüber hinaus haben wir halt, wie gesagt, diverse Schulungen, also vom klassischen Rauchwarnmelder über OMS, Ferninspektionsmelder jetzt, die wir bei uns im Schulungszentrum anbieten und wo jederzeit sich wirklich online oder auch Präsenz daran teilnehmen kann und sich informieren kann.
Okay, das ist dann auch je nach Bedarf, kann man das abrufen.
Genau, absolut.
Okay. Ja, macht Sinn. Nochmal, Sebastian, Wirksamkeit der Rauchwarnmelderpflicht. Also so manchmal denke ich immer so bei Vorschriften, die so kommen, das ist ja das Ergebnis einer super Lobbytätigkeit. Du bist ja da an einer Studie auch dran, die das nochmal untersucht, hattest du mir erzählt. Also sag mal, für unsere Limo-Hörerinnen und Hörer jetzt mal vorab, welche Erkenntnisse kommen dann bei solchen Studien raus?
Wie untersucht man sowas? Also Kernziel dieser ganzen Veranstaltung ist, dass Menschenleben gerettet werden. Das heißt, wir in Deutschland wird das sehr akkurat dokumentiert, woran Menschen versterben. So, also von Erkrankungen angefangen, eben halt über unfallartige, auch durchaus auch absichtliche Ereignisse. Also es gibt alles. Es wird dokumentiert. Da gibt es internationale Standards, wie sowas dokumentiert wird. Und da gibt es eine Gruppe, die auch festlegt, also wenn Menschen auf Basis der Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flamme verstorben sind. Und auch bei wem es zu Hause und nicht zu Hause war. Und die Daten, die habe ich jetzt genommen, nicht, und habe mir das angeschaut, was ist in den einzelnen Bundesländern, jetzt haben wir 16 Bundesländer, ist also eine unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten eine sehr interessante Rahmenbedingung, die wir da haben, 16 Bundesländer, in 16 Bundesländern zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkt das Einsetzen der Rauchwarnmelderpflicht.
Okay.
Und jetzt haben wir geschaut, was ist jetzt passiert, also vorher zu nachher.
Aha.
Das heißt, im Vorfeld, bevor diese Maßnahme ergriffen wurde, haben wir die Anzahl der Brandsterbefälle pro Bundesland in Bezug auf die Anzahl der Einwohner genommen, nicht als als Wahrscheinlichkeitsgröße. Der Schweregrad als eine Risikokenngröße ist auch definiert über eben halt den schwerwiegendsten schwere Grad, nämlich dem Todesfall, und haben uns das mittlere Brandsterberisiko vor der Maßnahme angeschaut und dann eben mal mit Einsetzen der Rauchwarnmeldepflicht über die Landesbauordnung und was ist anschließend passiert.
Da konntet ihr den Föderalismus ja mal gut ausnutzen.
Ja, genau. Das hat uns da in die Karten gespielt. So, und das haben wir uns angeschaut. Also was ist jetzt tatsächlich dann passiert in den einzelnen Bundesländern? So, und das Ergebnis ist, also zunächst einmal, dass in den Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Rauchwarnmeldepflicht eingesetzt wurde, im Detail durchaus auch unterschiedlich geregelt. Wir sehen aber in allen Bundesländern einen positiven Effekt. Das heißt, dass das Brandsterberisiko gesunken ist. Wir konnten eben halt auch feststellen, dass für Deutschland insgesamt hier ein positiver Effekt dieser Maßnahme zu verzeichnen ist. Das Ganze haben wir dann noch weiter differenziert, denn die Rauchwarnmeldepflicht wird zunächst mal eingesetzt für Neubauten. Und dann gibt es eben halt noch die Nachrüstpflicht für den Bestand. Und jetzt muss man dazu wissen, dass die meisten Gebäude, die wir eben halt haben, im Bestand sind und dann immer mal wieder neue Gebäude dazukommen. Also das heißt, der Großteil der Gebäudestrukturen spielen sich im Bestand ab. Und diese Maßnahme mit der Nachrüstpflicht dann quasi, die hat dann einen noch viel deutlicheren Effekt gezeigt. Also so, dass man sehen kann, die Maßnahme hat eine positive Wirksamkeit. Und das können wir eben halt auch nachweisen.
Okay, also ich bin Journalist. Ich brauche es immer einfach, auch um den Hörerinnen und Hörern und den Lesern und so weiter das weiterzugeben. Wie ist denn jetzt der Stand der Rauchwarnmelder-Ausrüstung? Du hast vorhin gesagt, was war es, 7 bis 9%?
5 bis 7 waren es vor der Pflicht. 2003 kam.
Und jetzt nach der Pflicht?
Ja, 2003 kam dann die erste Rauchwarnmelderpflicht zum Tragen. Und seitdem sehen wir, dass die Ausstattungsgrade im Steigen begriffen sind. Wir gehen davon aus, dass derzeit so ungefähr 70-80% der Haushalte auch ausgestattet sind. Also ich sag mal, das Ziel muss es natürlich schon sein, dass die Haushalte vollumfangreich ausgestattet sind. Aber am Ende des Tages ist es eben halt auch oftmals die Entscheidung von Personen, wie sie jetzt mit so einer Maßnahme umgehen, nicht? Und du hattest eben gefragt, nicht? Sowas kann man ja auch unterlaufen, nicht? Also natürlich, das obliegt ja dann am Ende des Tages auch der Eigenverantwortung, mit sowas umzugehen, nicht?
Ja, also empfiehlt sich wahrscheinlich nicht, das zu unterlaufen, würde ich jetzt mal hier so
das sehe ich auch
als
so
meine Endnutzer-Schlussfolgerung ziehen. Mareike, wir hatten vorhin schon mal mit einem Standard zu tun, Open Metering System. Es gibt auch noch ein Qualitätsmerkmal für Rauchwarnmelder, das Q-Label. Was ist denn das? Sag mal, und wer von den Big Five, also da Carlo, Brunata, Menol, Techim und Ister, macht denn damit?
Also dabei handelt es sich um ein unabhängiges, europaweit anerkanntes Qualitätsmerkmal oder Siegel, sage ich mal. Der wesentliche Unterschied zu Produkten, die nicht über das Q-Label verfügen, ist, dass diese Produkte nachweisen können, dass sie eine höhere Zuverlässigkeit haben, über deutlich weniger Fehlalarme verfügen. Ein ganz wesentlicher Unterschied ist auch, dass diese Produkte immer über eine fest verbaute Batterie verfügen, die 10 Jahre hält. Das heißt, ich muss jetzt als Messdienstleister nicht alle 2 bis 3 Jahre in die Wohnung und auch noch die Batterie von dem Produkt tauschen, sondern habe wirklich für 10 Jahre Ruhe. Und tatsächlich werden diese Produkte auch nochmal ganz anders geprüft und sicherer geprüft als jetzt die, ich sag mal, üblichen Produkte, die in Anführungsstrichen nur über eine CE-Kennzeichnung verfügen. Und es ist aber tatsächlich so, dass alle führenden Messdienstunternehmen in Deutschland auch diese Produkte verwenden und in den Häusern verbauen und dass da eigentlich der absolute Standard darin besteht.
Okay, muss man jetzt achten auf das Q-Label, wenn man was bestellt, oder ist das automatisch jetzt von allen geliefert?
Also im Normalfall ist das von den führenden Herstellern auf jeden Fall dabei und genutzt, ja.
Alles klar. Ja, wir sind hier schon über die halbe Stunde drüber. Sebastian, trotzdem noch eine Personality-Frage. Wir geben dir eine Limo aus und du darfst sie mit einer Person deiner Wahl trinken. Mit wem würdest du die trinken und warum?
Naja, als Risikoforscher ist das eine gar nicht so einfache Frage.
Wieso? Wo ist das Risiko?
Der wahrscheinlichste Fall wäre, dass ich mit meiner Frau die Limo trinke. Ach so, okay. Wenn ich sie einlade auf eine Limo, würde sie aber wahrscheinlich einen Hintergedanken vermuten, weil ich sie relativ selten auf eine Limo, sondern eher auf einen Kaffee einlade.
Du kannst sagen, wir machen das.
Ja, nicht, wenn ich so drüber nachdenke, ich schaff's schon kaum, mit meinen Freunden einen Kaffee trinken zu gehen. Die werden wahrscheinlich auch beleidigt, wenn ich dann mit jemandem Fremden viel lieber einen Kaffee trinken würde. Naja, und wenn ich so drüber nachdenke, müsste auch irgendjemand was mit dieser Antwort anfangen können, nicht? Dann wäre es wahrscheinlich Manfred Spitzer, Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, das ist ein Psychiater, also von der medizinischen Seite her, der sich mit den Gefahren von digitalen Medien auseinandersetzt. Wir haben uns vor vielen Jahren mal kennengelernt. Im Rahmen von einer Konferenz hatte ich ihn eingeladen, das Thema Sicherheit und digitale Medien da vorzustellen und einzubringen, nicht? Und das ist ein Thema, was ich außerordentlich spannend finde. Und man sieht die Warnrufe sehr aktuell, nicht? Und die Grundlagen dafür wurden schon vor vielen Jahren erarbeitet, wie gefährlich das Ganze ist, nicht? Und das ist für mich als Risikoforscher natürlich eine hochgradig spannende Angelegenheit.
Okay, ja, das sollte ja möglich sein. Also wenn, wie gesagt, wenn mal wieder was zustande kommt bei euch, dann sagt Bescheid, wir sind mit der Limo da und ich würde gerne Mäuschen spielen.
Alles klar.
Mareike, wen würdest du denn gerne zu einer Limo einladen? Es muss ja keine lebende Person sein, es kann auch schon eine Verstorbene sein, es kann auch eine Fantasy-Gestalt sein.
Ja. Also ich würde mal privat antworten im Vergleich zum Sebastian. Ich lese gerade das Buch von Ida Pfeiffer, ist vielleicht nicht jedem bekannt. Ida Pfeiffer war eine der allerersten Frauen, die solo durch die Welt gereist ist. Ungefähr 1846 war sie alleine in der Welt bis nach Indien, China etc. Und dadurch, dass ich selber gerne reise, auch mit dem Rucksack und alleine und das schon immer getan habe, finde ich es gerade total spannend, das Buch zu lesen. Und wenn ich noch eine Chance hätte, hätte ich mich gerne mit dir ausgetauscht, wie es denn damals war im Vergleich zu heute unterwegs zu sein.
Ja, ja, herzlichen Dank für eure geteilten Einsichten. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören, Mareike.
Vielen Dank, ja.
Auf Wiederhören, Sebastian.
Ja, herzlichen Dank.
Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Dr. Sebastian Festag und Mareike Kipp. Beide haben ja hier und heute ihre spezielle Sicht auf und Expertise in Brandschutzlösungen für die Wohnungswirtschaft geteilt. Besonders spannend fand ich heute persönlich, dass auch mit dem ganzen Brandschutz auch ein Verantwortungsthema verbunden ist, das ja nochmal hier auch herausgearbeitet wurde und dass man natürlich erstmal Lehren aus seinem persönlichen Leben zieht, aber vielleicht auch sich von den anderen was lernen kann, wenn schon mal irgendwo der Hof abgebrannt ist, dass man da vielleicht besser Maßnahmen ergreift. Und sehr spannend fand ich auch, wie dezidiert die ganzen Normen durchgestylt sind, also mit Mindestqualität, Kompatibilität und Wirtschaftlichkeit. Ich meine, ohne Wirtschaftlichkeit wird sowieso meist nichts gemacht, ja, wenn man das ist ja der größte Faktor, da auch drauf zu achten, finde ich eine sehr wichtige Sache. Und was mir besonders positiv auffiel, dass im Unterschied zu anderen Bereichen auch der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, die ich sehr gut kenne, auch im IT-Bereich, anscheinend die Schnittstellenproblematik eben nicht so groß ist, weil sich führende Hersteller auf Open-Metering-Standards und Q-Labels und ähnliche Sachen geeinigt haben. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den besonderen Blick für Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Das gilt natürlich insbesondere für den Fokus auf innovative Brandschutzlösungen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.